Hallo und herzlich willkommen zu Randvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
Und mit mir, dem Julius.
Und wir haben heute mal wieder eine Gästin. Ja, wir können unsere Frauenquote mal wieder ein bisschen mehr nach oben pushen. Und zwar die Lara. Hallo Lara.
Hallo.
Hallo.
Du bist ja auch nicht unbekannt im Podcastland, sage ich mal. Was machst du denn da genau?
Also man könnte mich kennen als die Auslandschweizerin. Das war nämlich mein allererster Podcast. Das ist ein Personal Podcast, den ich vor über 4 Jahren gestartet habe. Dann kennt man mich vielleicht aus dem Käsekeller-Podcast. Da probiere ich mit dem Daniel aus dem Puppefalter, das ist auch ein Podcast, wo gemerkt, probieren wir Käse. Dann habe ich einen Literatur-Podcast mit der Britt-Marie über Jane Austen. Mhm. Der heißt By a Lady. Dann war ich ein Teil des Hashtag Mensch Podcast. Und ich werde nächstes Jahr einen neuen Podcast starten. Der ist jetzt momentan in der Konzeption. Der wird über Geld und Gesellschaft gehen. Ah, so, also ich bin ziemlich tief verankert. Nebenbei mache ich noch ein bisschen YouTube und bin jetzt noch in Endzügen meines Bachelorstudiums.
Sehr, sehr, sehr breit gefächert und sehr aktiv auch in der Podcast-Szene, wie man merkt.
Ja, genau.
Es hat schon etwas süchtig machendes, oder?
Es ist süchtig machend und ich finde es halt einfach ein extrem interessantes Medium. Also es ist gerade, ich meine, ich habe vor 4 Jahren bin ich eingestiegen, das war ungefähr das Jahr vor dem großen Boom, wie man so schön sagt. So 2016 ist ja, glaube ich, auch Spotify eingestiegen, soweit ich noch weiß. Ja. Und ich finde irgendwie, das so alles mitzukriegen, was sich jetzt momentan alles ändert und so eine schrittweise Professionalisierung der Podcast-Szene, ich finde es extrem aufregend. Also ich meine, wir haben kein anderes Medium, wo das momentan dieser Schritt durchmacht wird. Ich meine, bei Videos ist es schon längstens passiert. Mhm. Und dementsprechend, ja, es ist, macht Spaß. Es ist noch so frei, dass man sich noch austoben kann. Aber es passiert auch was. Ne? Es ist nicht mehr nur das Nischenprodukt.
Mhm. Auf jeden Fall, ja. Genau. Du bist aber nicht da, um dich mit uns über Podcasting unterhalten.
Nein.
Das ist auch ein super Thema, aber du hast ein Thema mitgebracht und du hast es genannt in der Nachricht Hochschulbildung für benachteiligte Gruppen, zum Beispiel Kinder aus der Arbeiterschicht, aber auch sozial benachteiligte Menschen und so weiter. Und normalerweise haben wir jetzt an dieser Stelle erstmal die Aufreger der Woche, aber Julius und ich haben halt letztens erst aufgenommen. Deswegen, bevor wir uns jetzt irgendwas aus den Fingern saugen, lassen wir das heute mit dem Thema der Woche und steigen gleich ins Hauptthema ein und überlassen dir auch da gleich die Bühne.
Ja, also ich bin aufs Thema gekommen, weil ich selbst eigentlich zu der Gruppe Menschen gehöre, wo eigentlich es überhaupt nicht danach ausgesehen hat, dass ich eine Hochschulbildung mache. Also ich komme aus einer Familie, war gemeldet, ich muss auch sagen, ich bin wie gesagt Schweizerin, da ist das System noch ein bisschen anderes. Es ist die Hochschulabsolventenquote ist viel geringer als zum Beispiel hier in Deutschland. Also machen weniger Menschen machen Abitur, weniger Menschen studieren und so weiter. Und ich bin dementsprechend aus einer Familie, da bin ich die Dritte, die quasi jetzt eine Hochschulbildung macht. Also alle meine Verwandten wie auch meine Eltern haben also einfach Berufsausbildungen gemacht. Und keiner davon hat studiert. Und dementsprechend hat es bei mir auch so damals nicht ausgesehen, dass ich studieren würde. Also ich bin ganz normal zur Schule gegangen, eine Grundschule, und danach auf die Sekundarschule, was hier Realschule heißt, also mittlere Reife quasi. Und dann hieß es erstmal, ja, okay, war halt das System in der Schweiz nicht so durchlässig, dass ich hätte aufs Gymnasium gehen können, weil ich hatte eine sehr große Mathe-Schwäche, wie viele andere Menschen da draußen. Ja, und habe dann eine Ausbildung gemacht im Bibliotheksbereich und habe da dann irgendwas sehr schnell mal gemerkt, so, ja, okay, das ist nicht das, was ich im Rest meines Lebens alleine machen möchte. Und habe dann aber doch etliche, also 3 Jahre habe ich drauf gearbeitet und dann wurde ich quasi gefeuert in meinem zweiten Job. Dann habe ich gesagt, so hey, jetzt reicht's, ich will was anderes machen. Da hatte ich halt irgendwie so die Wahl, ich war halt in Deutschland, die Wahl zwischen Ausbildung, Umschulung oder halt Hochschulstudium. Und dann habe ich gesagt, hey, eine Ausbildung habe ich gemacht, ich möchte nicht nochmal Azubi sein, das einmal hat es mir echt gereicht. Und habe dann gesagt, okay, gehst du aufs Abendgymnasium. Und das habe ich dann auch gemacht, habe das Abitur nachgeholt innerhalb von 3 Jahren in NRW und studiere seit 2017 hier in der Fachhochschule, Hochschule Rhein-Main, wie sie so schön heißt, in Wiesbaden. Und ich habe schon auf meinem Weg zum quasi im Abendgymnasium wirklich verschiedene Leute kennengelernt, die teilweise sehr vielfältigen Hintergrund und Motivation hatten, das Abitur zu erlangen auf dem zweiten Bildungsweg. Ich weiß, wie es ist jetzt in meinem Studium, ich studiere Medienproduktion, ganz simpel gesagt, ich weiß, wie es ist als jemand, der, ich weiß mal, ja, etwa, ich war 27, als ich angefangen habe, ich habe nur mit Menschen quasi studiert, wirklich zu 90% waren das Leute, die maximal 22 waren, aber Altersspanne von 19 bis 22 Jahre alt waren, und für die ist einfach vollkommen, ja, die halt wirklich diesen direkten Weg gegangen sind und meistens aus Familien kommen, die halt, wo halt die Eltern studiert haben oder so, und die, für die vieles halt nicht nachvollziehbar ist. Einerseits vom Alter her, andererseits vom halt, ne, vom Hintergrund her, dass, ja, Mama, Papa hat studiert, ich kann auch studieren, ne? Und ich finde es doch immer wieder erschreckend, wenn ich dann Leute sehe, die mir sagen, hey, meine Eltern haben nicht studiert, ich habe deswegen auch nur eine Ausbildung gemacht, ich kann nicht studieren und ich hätte aber gerne studiert. Und das läuft mir über Twitter immer wieder am Weg. Und ich denke dann so, es tut mir so leid, weil ich habe darüber nie nachgedacht, ob ich das nicht machen kann oder nicht. Ich habe das absolute Glück gehabt, dass ich dadurch, dass ich so lange gearbeitet habe, also ich habe 3 Jahre Ausbildung gemacht und anschließend 5 Jahre gearbeitet, plus 2, irgendwie sowas. Und da kriegt das elternunabhängige BAföG. Ich konnte mir mein Studium immer durchfinanzieren und habe es irgendwie jetzt hingewurstet gekriegt, zwar mit einigen Abstrichen, aber ich finde das so, es macht mich so wahnsinnig, dass es so undurchlässig ist. Ne? Also es ist, du Christiana kennt das ja auch, du kommst ja auch aus einem Hintergrund, wo du sagst, so, ne?
Genau, ja.
Das ist das, dass du in deiner Familie auch eher, bist du die Erste oder?
Ich bin auch die Erste, ja. Also bis in die 3. Generation über mir sozusagen hat niemand studiert. Oder ich kenne die Person einfach nicht. Also meine Familie ist auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zerstritten ist jetzt auch zu viel gesagt, aber es sind halt super viele Leute auch schon gestorben und auch ganz früh schon, als ich noch ein Kind war, und deswegen gibt's da eben viele Pfade in meiner Familie, wo ich gar nicht weiß, wer da noch dahinter steckt und so weiter. Aber von den Leuten halt, die ich kenne, bin ich wirklich die allererste, die studiert hat. Und bei mir war es ganz genauso wie bei dir. Das heißt, ich habe Abitur allerdings nicht auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, sondern direkt im Gymnasium. Ich war allerdings auch zuerst auf der Realschule. Bin dann nach der 6. Klasse aufs Gymnasium gewechselt, habe dann mein Abitur gemacht und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht zur Buchhändlerin. Und es war, ja, also ich wollte tatsächlich nach dem Abitur erstmal nicht mehr weiter lernen. Also natürlich lernt man auch in der Ausbildung, aber halt nicht mehr dieses in den Kopf reinkriegen, dieses stupide auswendig lernen und so weiter. Da hatte ich erstmal genug von. Ich wollte erstmal ein bisschen Geld verdienen, und da war das mit der Ausbildung tatsächlich zu dem Zeitpunkt wirklich ganz schön, und das hat mir im Grunde auch Spaß gemacht. Ich habe dann allerdings, nachdem ich den Betrieb wechseln musste, gemerkt, in dem neuen Betrieb, dass mir das überhaupt nicht mehr gefällt und dass, ja, ich da auch ziemlich unterfordert war in dem Betrieb und wollte dann halt was komplett anderes nochmal machen, auch ganz weit weg von zu Hause. Und so bin ich dann beim Psychologiestudium gelandet, wo ich dann auch aufgrund meiner Wartesemester sofort anfangen konnte. Also Psychologie ist ja auch ein Studienfach, wo der NC ziemlich krass ist. Also selbst in Chemnitz ist er, glaube ich, mittlerweile bei 1,4 oder so. Und ich hätte das mit meinem Abitur ansonsten niemals geschafft. Das heißt, ich brauchte auch die Wartesemester und hatte dann, glaube ich, 12 zu dem Zeitpunkt, weil ich auch eben erst die Ausbildung gemacht habe und dann noch 3 Jahre gearbeitet habe. Und insofern ging das sofort. Und ich hatte auch den Vorteil, dass ich das elternunabhängige BAföG beantragen konnte. Wenn das nicht möglich gewesen wäre, wäre das halt auch ein neuer Stein gewesen, der mir da im Weg gestanden hätte, weil mein Vater alleine, der hätte mich nicht wirklich unterstützen können finanziell. Und insofern war ich da total dankbar, dass sich das alles irgendwie so gefügt hat und ich nie unter dem Druck stand, mir über die Finanzen während des Studiums großartig Gedanken zu machen. Also ich bin auch währenddessen arbeiten gegangen. Insofern ging das alles so irgendwie ganz gut. Aber es hätte halt auch komplett anders sein können. Also ich empfinde das auch als totales Glück, aber auch irgendwie als Zufall, dass sich alles irgendwie so gefügt hat. Ich nie sozusagen auch gearbeitet habe mit dem Gedanken im Hinterkopf, ich muss das jetzt noch so und so lange durchziehen, damit ich endlich studieren kann, sondern dass sich das alles irgendwie organisch ergeben hat. So, genau. Aber Julius, du, bei dir ist es ja auch bisschen ähnlich.
Genau, ähnlich. Also ich habe das auch so nach mit dem zweiten Bildungsweg gemacht. Also dass ich erstmal auf der Realschule war, da meinen Abschluss gemacht habe und danach dann gleich auf eine Fachoberschule gewechselt bin und habe dann so meine Fachhochschulreife absolviert. Und danach habe ich dann auch erstmal eine Ausbildung gemacht. Danach habe ich dann auch erstmal so ein paar Jahre gewartet und dann auch nochmal studiert. Da hatte ich dann auch genügend Wartesemester gehabt, wie bei dir, Christiane. Ja, und dann habe ich auch nochmal angefangen. Also da war ich auch schon so Ende 20 und da habe ich halt nun mal auch gemerkt, also da gab es dann so, das hat sich so ein bisschen zweigeteilt. Also da waren auch so Leute dabei, die angefangen haben zu studieren, die so ähnlich in meinem Alter waren. Und natürlich die ganz Jungen, die direkt vom Abi gekommen sind. Und bei diesen, die direkt vom Abi gekommen sind, da habe ich auch so gemerkt, naja, da waren viele dabei, die so aus so einem akademischen Umfeld kamen, ne? Also die das dann auch für selbstverständlich genommen haben. Die waren auch so ganz anders drauf als die Leute, die dann schon so ein bisschen älter waren. Also die ein bisschen älter waren, das waren auch dann so welche, die haben auch so einen zweiten Bildungsweg gemacht und hatten so einen ähnlichen Ablauf wie ich gehabt, also dass die auch erstmal eine Ausbildung gemacht haben und so und auch erstmal gearbeitet haben, also schon Berufserfahrung hatten. Ja, dadurch, und die wussten auch so, also dass sie da auch, also dass die dafür was tun müssen, so, ne? Also die sich auch selbst finanzieren müssen und so weiter. Also die ganz Jungen, die waren dann meistens so, naja, die haben ja eh Geld bekommen von ihren Eltern und so weiter. Die haben dann so vielleicht einen Nebenjob gehabt, um vielleicht noch ein bisschen mehr zu haben. So. Aber bei denen war das nicht so ernst mit dem Geld, so, ne? Das hat für die nicht so eine große Rolle gespielt. Ich hatte auch nicht so viel zu tun gehabt mit diesen ganz jungen Leuten. Weil es ist nun mal so, ich hatte so 10 Jahre Unterschied, da kann man dann, hat man wenig Berührungspunkte.
Ja.
Deswegen habe ich dann auch eher mit den Älteren zu tun gehabt und da habe ich also auch eher erfahren, so wie die da hingekommen sind oder was die so, wie das bei dem finanziell aussah. Und die waren also auch meistens von BAföG abhängig oder von so einem Kredit. Ja.
Ja, lustigerweise denke ich gerade, dass euer Wege, also dass ihr quasi das Abitur auf dem ersten Bildungsweg gemacht habt, dann eine Ausbildung gemacht habt, doch eher der typischere Weg ist. Also wenn ich an mein Abendgymnasium zurückdenke, wir hatten hauptsächlich, also ich habe ein halbes Jahr lang in der Vormittagsklasse quasi, war ich unterwegs, das war eine Möglichkeit, du konntest anstatt abends dahin zu gehen, vormittags hingehen können, ich war zur Zeit auch arbeitslos und da hatte ich etliche Leute, die quasi einfach die sind mit 16 oder 17 aus dem normalen Schulweg rausgefallen, sind dann irgendwie, haben nie eine Ausbildung gemacht, war meistens, hatten Migrationshintergrund, muss man so sagen. Und die wurden da quasi mir wieder gesagt, so hey, geh jetzt auf die Schule, mach dein Fachabi, da bist du aus unserer Arbeitslosenstatistik raus. Das war wirklich so die Ansage von Jobsender, mehr oder weniger, geh dahin. Ja. Und die Leute waren sehr demotiviert und das fand ich auch sehr schlimm da drin, weil ich bin halt dahin gegangen mit dem Anspruch, ich will was erreichen und ich will nicht nur meine Zeit zu Tode treten und dann warten. Habe dann gewechselt nach einem halben Jahr, auch weil es halt jobmäßig extrem schwer vereinbar war, trotz dass ich nun einen Teilzeitjob gesucht habe und bin quasi aufs Abi online gewechselt. Das war halt wie Abendgymnasium, aber das hat nur die Hälfte der Zeit vor Ort verbracht und die andere Hälfte hast du quasi mit extra Hausaufgaben ausgleichen müssen. Also sonst anstatt 4 Abenden hast du nur 2 Abenden gemacht. Und da hatte ich auch noch Leute, das waren dann so ein bisschen eine andere Motivation. Also es waren dann oft Leute, irgendwie die Krankenschwester oder wir hatten einen, der hat eine Ausbildung gemacht und hat das nebenbei gemacht. Dann hatten wir jemanden, der hatte schon ein Geschäft und wollte sich einfach so ein bisschen selbst verwirklichen. Wir hatten einen Zeitsoldat. Ein Zeitsoldat, der einfach nach fast 12 Jahren sein Vertrag war fertig und der wollte halt da raus. Und also letztendlich muss man sagen, die Leute, die das geschafft haben, also wir haben das erste Jahr, das erste Jahr quasi im Abendgymnasium ist das Vorbereitungsjahr auf die relevanten Jahre. Also du machst halt 2 Jahre, die relevant sind, als davon hast du dann die Fachoberschule. also quasi, also der Fachabi, das andere hast du dann das Abi. Mhm. Und das erste Jahr ist ein Vorbereitungsjahr. Im ersten Vorbereitungsjahr haben wir so im Vierteljahr, also jedes Mal, wenn quasi die Klasse gestartet ist, hatten wir so ungefähr 20 Leute. Im Endeffekt hat sich das immer mehr halbiert und letztendlich haben genau 6 Leute das Abitur gemacht.
Okay.
Mhm. Also die Quote ist sehr gering. Du musst einfach einen extrem großen, also ich hatte einen Lehrer, der hat das mal so beschrieben, du musst einfach genau wissen, warum du da raus willst, sonst machst du es nicht. Ne? Und viele haben halt immer gedacht so, ne, ja, Abitur ist schön, vielleicht kann ich danach studieren nebenbei, und dann merken sie schnell mal so, neben Beruf ist das kaum vereinbar, das erfordert von dir, dass du alles zurückstellst, ne? Also dass du wirklich, dass du da 20 Stunden dafür lernst, und das ist halt einfach mit einem 40-Stunden-Job nicht einfach so vereinbar, du hast ja irgendwann mal auch noch ein Privatleben und so weiter und so fort. Also ich habe auch im letzten Jahr dann quasi die Möglichkeit genutzt und habe dann BAföG beantragt und bin dann von dort einfach quasi von meinem Teilzeitjob, der 30 Stunden war, bin ich auf einen Minijob gewechselt. Und dementsprechend hatte ich ein bisschen weniger zu tun und hatte ein bisschen mehr Luft. Das war aber auch absolut notwendig. Wir hatten zwar Leute, zum Beispiel einen Krankenpfleger, der hat Vollzeit gearbeitet und hat nebenbei noch das Abitur gemacht. Aber es ist halt schon wirklich so, es fand ich halt so erschreckend, es wird einem so schwer gemacht. Ne? Es ist halt so eine unpopuläre Entscheidung zu sagen, nachdem du eine Ausbildung hast und im Berufsleben stehst, zu sagen, hey, ich gehe jetzt nochmal zur Schule, ich fange nochmal an und mache nochmal dieses Abitur, damit du einfach irgendwo quasi einen Weg raus hast. Mhm. Und es ist ja auch, seit ich da raus bin, kenne ich niemanden in meinem Umfeld, der tatsächlich das Abendgymnasium gemacht hat. Die meisten, die ich kenne, die auf dem zweiten Bildungsweg unterwegs sind, die haben das irgendwann, wie gesagt, am ersten Bildungsweg gemacht, dann haben sie eine Ausbildung gemacht und gemerkt, hey, das ist jetzt intellektuell für mich zu wenig, und haben dann noch angefangen zu studieren. Es ist auch halt auch nicht schön, ne? Also es ist gerade, wenn man so aus der Situation kommt, wo man halt schon voll gelebt hat, einen eigenen Haushalt hat, zu sagen, hey, ich gehe jetzt nochmal auf BAföG zurück und bin nur Student. Mhm. Ich muss sagen, bei mir war es halt glücklicherweise so, ich war arbeitslos, ich habe in dem halben Jahr so viel eigentlich zurückstecken müssen, dass ich dann auf einem finanziellen Level war, wo BAföG quasi meinem Arbeitslosengeld geändert hat. Mhm. Dementsprechend war da halt dann der große Schock weg und konnte mich da irgendwie so ein bisschen einrichten darauf. Aber ja, es ist halt, ich finde, es hat mich einfach sehr, sehr geprägt. Also ich meine, ich bin jetzt in einem Studium, wo ich so sagen muss, ja, ich habe hauptsächlich sehr junge Menschen vor mir, ich bin in so einem Studiengang, wo sehr gerne mal, so, ich sind so gerne Drittstudiengang, den sie ausprobieren. So nach den ersten zwei Jahren versuche mal was Rationales, was Sinnvolles, ne, gehe ich dann zum nächsten Studiengang und dann enden wir hier bei Medienproduktion, weil das genau das ist, was ich machen will. Da haben wir ein paar Leute, die irgendwie, das ist für sie das dritte angefangene Studium. Wir haben ein paar Leute, die sind sehr frisch, also direkt vom Abitur oder vom Sozialjahr in Australien hierher gekommen. Und die wenigsten haben eigentlich das, was ich vorher gemacht habe. Also es ist, und das merkst du halt so ein bisschen, was genau Julius gesagt hat, gerade diese Leute, die sind wirklich, leben komplett in einem anderen Kosmos. Und ich habe mich am Anfang so schwer getan, weil ich konnte so gar nicht Fuß fassen unter diesen Leuten. Ich bin auch hier nach Wiesbaden gekommen und hatte ja eigentlich überhaupt keine Anbindung mehr, weil ich vorher in NRW gelebt habe. Und das ist krass, weil die Leute, die sind, die leben nicht in deiner Welt. Für die ist es okay, in einem kleinen, lochtrigen WG-Zimmer zu sitzen. Und wenn da zu wenig Geld ist, fragt man Mama oder Papa. Da ist man nicht, ne, dass man nicht bewusst, was das bedeutet. Vor allem, was ich ja halt auch finde, gerade für die ist es okay, wenn sie sagen, hey, ich schiebe eine Prüfung, weil ich schaffe jetzt dieses Semester nicht 30 Credit Points, sondern ich schaffe halt nur 20, weil es halt extrem aufwendig ist. Mhm. Wenn du BAföG kriegst und an diese Regelstudienzeit gebunden bist, du hast keine Wahl. Du zwingst dich dazu, das zu machen. Und ganz ehrlich, ich habe zwar das Glück, dass ich durch das BAföG nie verhungert bin. Ich habe meinen Minijob gehabt, das hat immer funktioniert. Alleine mit BAföG konnte ich nicht. Auf Dauer ging das nie gut, weil wenn irgendwie mal eine große Heizungsnachrechnung war, dann hatte ich erstmal richtig Probleme. Aber es ist so dieser Druck zu sagen, hey, ich kann nicht auf mich Rücksicht nehmen. Ich kann, es ist absolut egal, ob ich mich jetzt überfordert fühle, ob ich jetzt das Gefühl habe, das ist zu viel Workload. Du musst das machen, weil wenn du es in der Regelstudienzeit nicht schaffst, stehe ich mit nichts mehr da. Und ich meine, ich bin jetzt im letzten Semester, wo ich so sagen muss, ich habe hier nicht die Möglichkeit, ich habe auch noch einen Studiengang. Es gibt keine Möglichkeit, wo du irgendwie was dazwischen schieben kannst. Also ich kann nicht irgendwie Credit Points im Semesterferien machen oder so. Es geht einfach nicht. Nein, du machst einfach genau deine 30 Credit Points während diesen 12 Wochen des Semesters. Dann musst du sie machen oder gar nicht. Oder du wartest ein ganzes Semester. Und ich bin wieder so in einer Situation, wo ich so denke, so, ich würde gerne mir mehr Zeit für die Sachen nehmen und sie ordentlicher und besser machen, aber ich kann es nicht, weil ich bin über 30. Ich falle nächstes Semester quasi aus dem BAföG. Ich muss es jetzt fertig machen. Mhm. Ich habe nämlich nebenbei noch eine riesig große Krankenkasse, die jetzt quasi auf mich wartet, weil ich jetzt auch über 30 bin. Und ich finde, das sind so alles Faktoren, wo ich mir so denke, das kann doch echt nicht wahr sein.
Ja, ja.
Das ist also dieses, also ich fühle mich manchmal so ein bisschen abgestraft, wie, also es wird ja so gerne so dargestellt, so ja mit 30, da hast du ja schon 15 Semester studiert, da bist du selbst schuld, wenn du immer noch da stehst. Dann musst du dafür auch finanziell büßen, indem du quasi eine höhere Krankenkasse bezahlst. Aber Entschuldigung, ich bin in der Regelstudienzeit. Ja. Nur weil ich später angefangen habe, warum werde ich dafür bestraft? Ich meine, mittlerweile bezahlt das BAföG-Amt Gott sei Dank die Mehrkosten. Aber trotzdem ist es so, ich finde das so eine unglaubliche Schweinerei. Und es wundert mich dann nicht, dass so viele Leute einfach desillusioniert sagen und resignieren und sagen, ich will gar nicht studieren. Warum soll ich es denn tun?
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Also das war bei mir ganz genauso, dass ich immer den Druck hatte, du musst in der Regelstudienzeit fertig werden, sonst fällt dir das Geld weg und du hast eben kein Backup, keiner, der irgendwie für dich einspringen könnte. Und deswegen habe ich im Bachelor halt auch mir unfassbar Druck gemacht und das dann auch in den sechs Semestern geschafft. Im Master habe ich das nicht mehr geschafft, da habe ich ein Semester noch dranhängen müssen und habe dann diesen Bildungskredit beantragt, was zum Glück auch durchgewunken wurde. Aber das waren halt auch pro Monat 300 Euro oder so. Also da konnte ich gerade so die Miete von bezahlen, hatte aber sonst nichts und hatte dann zum Glück noch meinen Nebenjob und dann ging das auch irgendwie. Aber das ist wirklich ein enormer Druck, der auf den Studierenden lastet, die eben wissen, okay, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann habe ich keinen finanziellen Rückhalt so. Und genau diese finanziellen Herausforderungen sind eine Herausforderung, ne, dass man nach der Schule erstmal denkt, okay, eine Ausbildung bringt sofort Geld, ein Studium kostet jetzt mich erstmal was, was dann manchmal die Familie auch nicht so richtig versteht. Und genau, das BAföG allein, das reicht halt zumindest in manchen Städten nicht zum Leben. Entweder müssen die Eltern finanziell unterstützen oder man muss arbeiten gehen. Und ja, da hat man auf jeden Fall einen enormen Druck. Ich möchte noch mal ganz kurz, weil du das auch schon angesprochen hast, dass du das Gefühl hattest, dass du auf jeden Fall mit deiner Biografie in der Minderheit bist bei dir an der Universität. Das war bei mir genauso. Da habe ich ein paar Zahlen rausgesucht, denn es gibt auf jeden Fall immer noch ein großes Ungleichgewicht zwischen Akademiker- und Arbeiterkindern an deutschen Universitäten. Ich habe hier Zahlen aus 2018 und da war das so, dass von je 100 Studierenden oder von je 100 Kindern 79 aus einer Familie mit mindestens einem studierten Elternteil und 27 aus Familien mit Eltern ohne Hochschulstudium den Sprung an die Universität schaffen. Also das ist eben ein enormer Unterschied, 79 zu 27. Und das manifestiert sich aber nicht erst an der Hochschule, sondern auch schon an der weiterführenden Schule. Denn Akademikerkinder besuchen deutlich häufiger die gymnasiale Oberstufe als Arbeiterkinder. Und unter den Abiturienten, die ein Studium anstreben, kommen 84% aus akademischen und 72% aus nicht akademischen Familien. Also da scheint es tatsächlich schon da auch schon sozusagen der Grundstein gelegt zu werden. Einmal, was natürlich die Förderung der Kinder angeht, aber auch was die eigene Motivation angeht, weil offenbar gibt es ja auch schon einen Unterschied im Streben nach einer akademischen Ausbildung. Genau. Und wo ich jetzt so ein bisschen drüber, also hinleiten würde, ist, dass es ja neben dieser ganzen finanziellen Sache auch noch persönliche Herausforderungen gibt. Zum Beispiel, dass die Familie das nicht versteht, dass man studieren möchte, obwohl man eben aus einer Arbeiterfamilie kommt. Hast du das auch erfahren bei dir?
Tatsächlich bin ich bei mir so abgekoppelt gewesen, also ich habe ja mit was mit 24 mit dem Abendgymnasium angefangen. Das ist zwar, es gab schon so ein bisschen so Bedenken, so von wegen, so, ja, und was ist, wenn du es nicht schaffst, du hast jetzt quasi, willst du nicht in einem erlernten Job bleiben, weil ich musste halt dann, ich bin ja dann arbeitslos geworden, habe mich dann entschieden, okay, ich gehe ins Abendgymnasium, weil ich halt aus diesem Berufsfeld raus wollte und musste halt dann irgendeinen Job annehmen, der mir halt noch meine Miete bezahlt hat. Das war nicht mehr ein erlernter Job, das war ein ungelernter Job. Und das ist natürlich schon etwas, was dann halt in deinem Lebenslauf steht. Und das, ich will mal sagen, es gab jetzt nicht so, ich hab zum Beispiel auch kein gutes Verhältnis zu meiner Familie. Dementsprechend war auch ganz klar, du kriegst von uns kein Geld. Mhm. Was du auch immer machst, das ist deine Verantwortung.
Ja.
Und da wurde mir das so weit genommen. Aber ich sehe halt, was ich halt sehr oft mitkriege und das, und ich weiß nicht, ich war für mich davon befreit, aber ich sehe halt oft bei den Jungen, die ja so oft denken, so, hey, wenn ich dann schon studiere, dann studiere ich was Anständiges. Ne? Dann studiere ich Jura, da studiere ich Medizin, da studiere ich etwas, wo ich am Ende mit einem gut bezahlten Job rauskomme und nicht, was eigentlich meine Neigung ist. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich hatte was gelernt, was man mir ans Herz gelegt hatte. Man hat mir gesagt, hey, du magst doch Bücher und Menschen, geh doch in der Bibliothek.
Ja.
Und habe gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Also es ist auf Dauer, es befriedigt mich das nicht im Geringsten. Und da war für mich dann so die Entscheidung zu sagen, hey, ich will was Richtung Medienproduktion machen, was ja eigentlich als unsicheres Berufsfeld gilt und ja, das ist ja nichts Ordentliches, ja. Dass ich davon schon wieder befreit war. Aber ich denke gerade, wenn du es als Arbeiterkind oder als ein Kind einer sozial benachteiligten Schicht dahin kommst und dann sagst, hey, ich gehe jetzt Theaterwissenschaften studieren, weil mich das halt einfach interessiert, da stehst du noch blöder da, weil die alle sagen, hey, mach was Ordentliches. Wenn du dann schon studierst und quasi dieses Risiko angehst, dass du erstmal Geld ausgibst ohne Ende, dass du dich verschuldest, sei es jetzt privat oder beim Staat, dann musst du schon Medizin studieren, dann musst du schon Jura studieren. Und ich finde das so ein gefährliches Gedankengut, weil ganz ehrlich, nur weil du ein 1,2-Schnitt hast, heißt das nicht, dass du Medizin studieren solltest. Das heißt nicht, dass du da per se ein guter Mediziner und per se guter Jurist bist. Du kannst genauso auch ein guter Lehrer sein mit einem 1er-Abi. Und es ist halt so ein bisschen, ich glaube, das ist ein Gedankengut, wenn man wirklich, das einem noch viel mehr beeinflusst, wenn man halt sowieso schon diesen Schritt nach vorne macht und sagt, ich springe quasi über die Tradition meiner Familie hinweg. Mhm. Als jemand, der sagt, hey, in meiner Familie haben alle studiert, wenn ich jetzt ein Studium anfange und mir das nicht gefällt, dann mache ich einfach das zweite, probiere ich was anderes und so weiter und so fort. Ne? Also.
Ja, also dieses Problem, dass Eltern aus Arbeiterfamilien oder Arbeiterfamilien generell auch Vorurteile gegenüber Studierenden haben und auch deren Zukunftschancen, ne? Also dass irgendwie gesagt wird, wenn du das jetzt studierst, dann kannst du gleich Taxifahrer werden. Ja, genau. Also dass eben die Kosten eines Studiums als zu hoch eingeschätzt werden und der Nutzen als zu niedrig. Hast du das auch erlebt, Julius, eigentlich?
Nicht so sehr. Also meine Mutter hat sich da eigentlich nicht so Gedanken gemacht. Also die wurde eigentlich eher so, dass ich was studiere oder was, eine Ausbildung mache, was mir Spaß macht. Und da hat sie mir jetzt eigentlich keine Steine in den Weg gelegt. Also sie hat mich da eigentlich immer unterstützt, wenn ich da Wünsche geäußert habe, was ich eigentlich auch sehr gut fand. Und ansonsten hatte ja niemand anderes da irgendein Wörtchen mitzureden. Also ich habe es nur von meinen Großeltern, die haben das eh nicht verstanden, was ich mache. Wenn ich erklärt habe, was ich so mache, das haben die schon wieder vergessen beim nächsten Treffen. Und dann muss ich das immer wieder neu erklären, deswegen habe ich es auch irgendwann gelassen.
Das kenne ich auch.
Ja, und ansonsten nö, also ich hatte nur Stolpersteine, in denen ich, weil ich habe keinen Kontakt zu meinem leiblichen Vater und deswegen musste ich da immer so hinterher schreiben wegen BAföG und so, weil ich elternabhängiges BAföG hatte und das war immer ein bisschen nervig. Ja, und ich glaube, der hat auch nicht kapiert, was ich mache, aber das ist einfach dahingestellt. Also es war eher das Ding, dass sie einfach nicht kapiert haben, was ich mache, aber ansonsten wurde ich da jetzt nicht, da wurde nicht gesagt, naja, lass das mal lieber und so.
Ja.
So.
Ja.
Das ist manchmal vielleicht so ganz ein Segen, wenn man sich schon so sehr abgekapselt hat, dass es so erwachsen ist, dass man dann nicht mehr so beeinflusst wird. Also ja, ich finde es einfach, die ganze Debatte, sie macht mich so traurig, weil ich finde, dass da herrscht so eine wirkliche unglaubliche Wertung an Studiengängen, mhm, wo zwischen gut und also nützlich und nutzlos. Mhm. Und da möchte ich schon einfach mal schreien, so jeder hat einen Nutzen in, ja, der Gesellschaft. Ja, also fast, ja, jeder hat einen Nutzen. Und das so zu sagen, so, ja, studierst du was mit Medien? Ich meine, ja, klar, kann man, wirklich, es macht mich rasend, wenn ich den Ausdruck höre, natürlich ist das irgendwas mit Medien, aber das heißt, das klingt für mich so immer so verächtlich. Und ich, mhm, so, ja, aber, ja, da gehört so viel mehr noch dahinter. Und es ist, ein Medienstudiengang steht nicht pauschal für alle Medienstudiengänge. Also es ist halt so, aber das ist etwas, was so wirklich so gefüttert wird in unserer Gesellschaft von, oh ja, Ingenieur ist was Richtiges, Sozialarbeiter nicht oder keine Ahnung. Es ist so ein bisschen, ich finde das furchtbar. Es trifft dann vor allem auch Leute, die da extra noch dahinstehen, hm, und sagen, okay, ich gehe halt das Risiko ein und mache schon mal nicht einen kaufmännischen Beruf, sondern, wie gesagt, studiere Psychologie oder Architektur, hm, stattdessen. Und es ist himmeltraurig. Also, ja, sollte eigentlich so nicht sein. Also, ich finde, es fällt an so vielen Ecken. Es fällt eigentlich an der Aufklärung, dass es die Möglichkeit gibt, durchaus zu sagen: Hey, ich mache eine Ausbildung und dann mache ich ein Studium. Es fällt an der Unterstützung, dass man das machen, mhm, kann. Es fällt an einem ordentlichen BAföG-Satz, obwohl der ja jetzt eigentlich quasi erhöht wurde, aber eigentlich immer noch lapidar wenig, mhm, ist und viel zu wenig, auch wissenschaftlich nachgewiesen viel zu wenig. Es habe daran, dass einem BAföG-Studenten eine Regelstudienzeit aufgedrückt wird, obwohl, mhm, es ja Studien ergeben hat, dass die meisten durchschnittlich 7 Semester brauchen für, mhm, den Bachelor. Also es ist halt, es ist so, in so vielen Ecken gibt es einfach ein feindliches Klima für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, sich das Studium auch mal umzuentscheiden oder zu sagen, ich probiere mal was aus und dann mache ich halt mal was anderes, wenn das nicht stimmt. Und die dann quasi auch feindlich gegenüber den Leuten, die halt nicht das Geld einfach von irgendjemand zugeschossen kriegen, bis sie halt ihre Semester durch haben. Also ich meine, ich habe in meinem Leben so viele Leute auch schon kennengelernt, die mir dann gesagt haben, ja, ich habe für meinen Bachelor 5 Jahre gehabt und ich so dachte so, oh mein Gott, mhm, wie würde ich das machen? Das könnte ich mir niemals leisten. Mhm. Das sind 4 Semester zu viel und die meinten so, ja, ich habe mir halt die Zeit gelassen. Mhm. Und das, wenn ich jetzt auf mein Studium jetzt in der Retrospektive drauf gucke, was mich so wütend macht, ist so quasi dieses, ich konnte mir nicht die Zeit lassen, Dinge richtig zu machen. Mhm. Ich meine, ich weiß, warum ich zum Beispiel jetzt nicht so einen tollen Notenschnitt habe, das erste Mal im Leben, wo ich sagen muss, mein Notenschnitt wirklich spiegelt nicht mehr das wider, was ich eigentlich da investiert habe. Aber ich, mhm, weiß halt einfach, weil ich diesen Druck hatte, du musst diese 30 Credit Points machen, dann musste ich halt einfach immer wieder quasi Sachen abgeben, halb fertig, wo ich so dachte, ich gebe es jetzt ab, bevor es zu spät ist, mhm, weil ich muss es abgeben, aber zufrieden bin ich damit nicht.
Ja. Ja.
Und das ist, für mich macht das einfach die ganze Erfahrung. Ich bin in dieses Studium reingestiegen und mir wurde so erzählt, so, ja, La Deutsche Vita als Student, das ist so schön. Und ich, ja, kann wirklich sagen, es ist wirklich das absolute Gegenteil. Also, es ist so ein Workload zu sagen, hey, ich mache das in Regelstudienzeit, weil ich eben muss. Mhm. Und ich meine, was sind die Zahlen? Ich glaube, nur 37% der Studierenden schaffen es in der Regelstudienzeit. Mhm. Und das ist weniger als die Hälfte.
Ja.
Und schon das müsste halt sagen, ja, okay, dann müssen wir halt das BAföG über 7 Semester, über 8 Semester, ja, bezahlen, ja, sodass die Leute eine reelle Chance haben, das ordentlich zu beenden.
Mhm. Ja, auf jeden, ja, Fall. Ich meine, man weiß ja, das ist ja jetzt kein Geheimwissen oder so, dass die Bildung eines Menschen das Allerwichtigste ist für, also gesamtgesellschaftlich auch,
ja,
dass wir,
ja,
im Grunde viel, viel mehr in die Bildung reinstecken müssten, um auch so Entwicklungen, die wir heutzutage haben, um da entgegenzuwirken. Ne? Also wie zum Beispiel, dass die Leute auf dem Land da wegziehen wollen, weil sie keine guten Perspektiven haben. Ja, warum, mhm, haben sie keine guten Perspektiven? Weil einfach zu wenig in die Bildung reingesteckt wird, weil die eben auch, ja, vielleicht nicht dort die das beste Lehrpersonal haben, weil die Lehrer wollen ja auch nicht auf dem Land arbeiten, die gut Ausgebildeten, die gehen in irgendwelche Städte und so weiter. Also es ist so viel ist auf die Bildung zurückzuführen. Und genau wie du sagst, dass da eben, ja, diese finanziellen Interessen, oder Interessen ist das falsche Wort, aber dass eben zu wenig gefördert wird einfach finanziell, um jedem die Bildung zu ermöglichen, die er auch braucht und verdient hat.
ihr die gleiche Chance quasi genau, zu ermöglichen. Ja, ja, es ist, also wir sind weit weg von einer Chancengleichheit. Und das frage mich halt einfach schon, wenn wir sowas wie ein BAföG haben, letztendlich das die ermöglichen soll, ich meine, ob es das Abitur, das Fachabi oder quasi der Hochschulabschluss ist, ich frage mich halt, warum haben wir denn eine Förderung, warum geben wir dafür Geld aus und denken sie nicht zu Ende?
Ja,
also
ja.
Es ist halt so ein bisschen... Es ist so ein bisschen eine Alibi-Übung. Es ist so wirklich zu einer Alibi-Übung verkommen. Und gerade wenn du aufs BAföG hinguckst, ist halt auch so die Zahlen sind ja zurückgegangen von den Anträgen fürs BAföG. Mhm. Und dann sagen sie wirklich ernsthaft so, ja, das liegt daran, dass die Leute genug Geld haben,
ja, natürlich.
Das Studium selbst zu finanzieren, oder dass das Studium nicht interessant ist. Und ich so denke, ey Leute, ernsthaft, wie viel Blenden kann man eigentlich, egal wo man jetzt im politischen Spektrum steht, wie viel Blenden kann man eigentlich sein?
Ja.
Dass man das wirklich nicht in den Hirn geht, dass es einfach Leute gibt, die das nicht ergreifen, weil sie einfach Angst haben, weil sie nicht wissen, wo es hingeht, wo sie mitkriegen, vielleicht in einem Umfeld, wie es für jemanden ist, der sich halt da durchkämpfen muss. Ne? Und das ist halt, was haben wir am Ende? Wir haben eine Oberschicht, die Studienabschlüsse hat, eine Unterschicht, die hat bestenfalls einen Ausbildungsabschluss. Mhm. Und so schaffen wir eigentlich nicht, dass wir wirklich in einer Gesellschaft sind, die gut durchmischt ist, ne? Sondern einfach nur, oh ja, du bist halt arm geboren, du bleibst arm. Also eigentlich von diesem Weltbild schon längst weg sein. Ja.
Ja. Ja, früher war es ja auch eher noch so, dass eine Ausbildung richtig noch was wert war. Ne?
Ja.
Und es ist ja dahin gegangen, dass du eigentlich fast nur noch mit einem Studium, mit einem abgeschlossenen Studium einen richtig guten Job bekommst. Also und noch nicht mal dann. Also auch mit einem abgeschlossenen Studium hast du nicht die Garantie, wirklich einen guten Job zu bekommen. Also das... Also wenn man so sieht, also auch wo manche dann gelandet sind, so, das finde ich auch manchmal sehr besorgniserregend, wo ich mir denke, naja, die haben doch ein Studium abgeschlossen, aber dann, ja, sind sie trotzdem nur, haben sie einen Job aktuell, wofür man keine Qualifikation benötigt oder so. Also das...
Es ist wirklich echt fragwürdig, wo eigentlich gewisse Gehaltsstrukturen noch existieren. Also ich weiß, früher war es halt so, du machst ein Studium, du hast einen Abschluss und danach kannst du dir irgendwann mal ein Haus leisten, Familie gründen und so weiter.
Das kannst du kaum noch, ja.
Das kannst du kaum noch. Es wird irgendwie immer alles, verliert irgendwie mehr an Wert. Es gibt auch Ausbildungsberufe, wo du hinterher quasi Mindestlohn angeboten kriegst, wo ich einfach sagen muss, sorry, Mindestlohn ist für ungelernte Arbeit. Wenn du eine Ausbildung machst, bist du nicht mehr eine ungelernte Kraft. Ja. Punkt. Also du machst komplett was anderes, aber in der Regel, ja. Aber ich habe das selbst damals erlebt. Ich bin ja quasi, ich habe ja meine Ausbildung in der Schweiz gemacht und in der Schweiz ist meine Ausbildung sowas im halben kaufmännisch, halb kulturellen Sektor. Ne? Ich habe in der Bibliothek gelernt. Hier in Deutschland geht es so ein bisschen zu den kaufmännischen Ausbildungen. Dieselbe Ausbildung gibt es nämlich hier auch. Und da habe ich auch gearbeitet. Und ich war dann 7 Monate arbeitslos und die Menschen konnten einfach mit meiner Ausbildung nichts anfangen. Mhm. Die wollten auch, die Arbeitsagentur hat mir gesagt, so ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen nicht reglementierten und reglementierten Berufen. Der reglementierte Beruf ist zum Beispiel die Krankenschwester. Da musst du ja examiniert werden, damit du darin arbeiten kannst. Da gibt es die nicht reglementierten Berufe. Da musst du das nicht machen. Dementsprechend kannst du auch mit einem ausländischen Abschluss dahin gehen und sagen, du bewerbst dich, wenn dich deine Arbeitgeber nimmt. Super, ne? Und ich hatte einen nicht reglementierten Beruf und dann haben sie halt gesagt, so, ja gut, aber ist natürlich schade, wir sind jetzt ja so jetzt offiziell nicht anerkannt, so, ja, sie könnten es ja vom IHK anerkennen lassen. Und ich so gesagt, hey, das kostet 500 Euro, ich bin arbeitslos, warum sollte ich 500 Euro für etwas ausgeben, was halt quasi, wo ich schon in Deutschland drin gearbeitet habe, ich habe deutsche Zeugnisse auf Deutsch, das ist doch total sinnlos. Dann haben sie gesagt, ja okay, wenn sie das Geld nicht ausgeben wollen, das ist ihre Entscheidung. Und dann haben sie mich aber konsequent dann in einer Gruppe abgeordnet, wo ich dann einfach als ungelernte Immigrantin galt.
Also ja, toll.
Ich bekam dann Briefe zugeschickt mit, guten Tag, Frau Studer, wir haben nächstens eine Berufsliste für Leute ohne Abschluss.
Ach.
Und die Immigranten, ich dachte, ich könnte mich alle mal Steuern bezahlen. Ich habe im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ich mag zwar ja eine Immigrantin sein auf dem Papier, aber ich habe eine Ausbildung, ich bin nicht ohne Abschluss. Also sie haben ja, also der Witz ist ja dabei noch, in der Schweiz ist das Schulsystem auch so aufgebaut, dass die mittlere Reife nach 9 Jahren erreicht wird. Es gibt kein zehntes Schuljahr. Ein zehntes Schuljahr machst du nur freiwillig. Aber du weißt, nach 9 Jahren hast du regulär die mittlere Reife. Das wurde mir hier in Deutschland anerkannt. Es wurde gesagt, sie haben Hauptschulabschluss ohne Ausbildung. Sie kommen aus dem Ostland. Ja, und dann kamen, wie gesagt, solche Briefe zugeschickt, wo ich so dachte, das ist nicht euer Ernst, oder? Und wo ich so denke, so, meine Zeugnisse waren auf Deutsch, das könnt ihr euch ernsthaft erklären, dass ihr die nicht lesen könnt. Und die haben sich aber so sehr darauf versteift, dass sie gesagt haben, der Beruf ist nicht reglementiert, sie haben keine Anerkennung vom IHK und sie haben nur 9 Jahre Schule gemacht, also haben sie logischerweise einen Hauptschulabschluss.
Ja, willkommen in Deutschland, wir machen es extra kompliziert.
Also es ist halt wirklich so, du passt nicht in unsere Form, Punkt. Und es ist mir dann einfach weiter auch gegangen in meiner, als ich dann halt arbeitslos war und auf Arbeitssuche und so weiter. Viele Arbeitgeber konnten mit meinem Beruf nichts anfangen, dass das einfach eher so ein Verwaltungsberuf ist. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Ich wurde Dinge gefragt, wie können sie einen Computer bedienen und so weiter und so fort, wo ich so da saß und dachte, ist das jetzt dein Ernst? Und dementsprechend, als ich da meinte, ne, ich habe dann irgendwann mal einen ungelernten Job als Datenerfasserin angenommen, weil das das Beste war, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich gesucht habe, dass die einzige Alternative zum Callcenter war. Und das war echt, weil ich so dachte, wow, ich bin vom Bibliotheksjob im öffentlichen Dienst zum Callcenter runtergerutscht innerhalb von ein paar Monaten und einfach auch ohne Unterstützung von irgendjemand, einfach so für wegen, ja, du kannst, auf dem Papier ist es halt für uns unverständlich, was du gemacht hast. Also bist du, du kannst immerhin reden, ne? Du kannst immerhin Deutsch, also reicht das Callcenter. Und das, es ist, wie gesagt, da habe ich auch das erste Mal gedacht, so meine Ausbildungsjahre, meine 3 Jahre, die ich gearbeitet habe, die sind wie einfach in heißer Luft einfach aufgegangen und einfach waren weg. Und das ist ein sehr, sehr krasses Gefühl. Also das nagt sehr an einem Selbstbewusstsein.
Ja, das glaube ich. Ja, du sprichst da was an, worauf ich eigentlich auch noch ein bisschen hinaus wollte, nämlich so ein Milieuwechsel. Du hast ihn jetzt quasi in dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, ein bisschen erlebt, indem es quasi nach unten ging, zumindest so von außen, was dir aufgedrückt wurde. Aber wenn man als Arbeiterkind an die Uni kommt oder an eine Fachhochschule, dann erlebt man ja quasi so einen Milieuwechsel nach oben hin. Also ich habe das auch, ich merke das immer noch total krass. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich bin jetzt irgendwie in Akademikerkreisen, ich kenne teilweise, obwohl ich jetzt schon einige Jahre drin bin, immer noch deren Sprache nicht so richtig. Also gerade wenn ich irgendwie mit Geisteswissenschaftlern zu tun habe, denke ich immer so, oh Gott, wovon reden die eigentlich? Und dann habe ich immer so die Angst, mich zu offenbaren. Ne? Also dann kommen gleich so Minderwertigkeitsgefühle auf, weil ich das Gefühl habe, die checken das jetzt gleich, dass ich eigentlich gar nicht hier hingehöre. Also dieses Gefühl, ich gehöre hier eigentlich nicht hin, habe ich total oft, obwohl ich habe ein Studium abgeschlossen, ich bin jetzt gerade an meiner Promotion dran und trotzdem habe ich das immer noch. Also das steckt so tief in mir drin, dieser Milieuwechsel, der bei mir irgendwie falsch vorkommt oder ich habe das Gefühl, ich habe das irgendwie infiltriert oder so, also irgendwie
ich da
nicht dazu gehöre. Das ist Hochstoppler-Symptom quasi. Ne?
Als ob du jederzeit so enttarnt wirst. So.
Genau.
Ja. Sie können ja gar nichts. Ja. Oh.
Und dann aber geht das damit einher, wenn ich dann wieder mal zu meiner Familie zurückfahre, so. Dann merke ich ganz krass, okay, gut, das ist jetzt auch nicht mehr mein Milieu, weil ich kann da mit denen auch nicht darüber sprechen, wo ich jetzt gerade dran forsche oder so, weil, also ich könnte das schon, ich kann das schon so runterbrechen, aber ich habe das Gefühl, die haben auch gar nicht so das Interesse dran und sehen nicht so richtig, was das jetzt für einen Sinn hat, so. Kennst du das auch?
Ja, also obwohl ich sagen muss, ich bin jetzt in meinem Studiengang, ist nicht sehr wissenschaftlich ausgelegt, sondern sehr, sehr praktisch ausgelegt. Und dementsprechend ist Wissenschaften bei uns ein sehr geringer Teil. Aber ja, ich kenne so diesen Milieuwechsel. Also ich weiß es halt von Familie, von zu Hause, die oft sich das nicht vorstellen konnte. Ja, was machst du denn ganz genau? Ich hatte eine Mutter, die hat, weiß Gott was erzählt, ich wäre Regisseurin, ich würde Regie studieren, und ich stand und sagte, Medienproduktion ist nicht ganz dasselbe.
Ja.
Und und das ist dann auch auf Unverständnis von der Verwandtschaft gekommen, so vorhin, da studiert man doch nicht oder wie auch immer, was ist unrealistisch und wie und so weiter. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie so viel schon durchgemacht. Ich finde es eher so sehr merkwürdig, war für mich so eher die Situation, bevor ich angefangen habe zu studieren, war so eher diese Situation von, und ich glaube, es bleibt mir immer so mit dem Knochen stecken. Also ich habe gerade so ein bisschen durchs Studieren und auch durchs Podcast immer so ein bisschen immer so das Gefühl gehabt, so von wegen, ja, ich bin ja eigentlich nur, ich habe ja nur eine Ausbildung gemacht, ich habe ja irgendwie Abitur noch im zweiten Bildungsweg gemacht, das ist ja auch nicht mal für manche nicht mal richtiges Abitur und manchmal kam mir auch irgendwie so ein bisschen doof vor und so von wegen, ja, wenn ich jetzt was sage, was irgendwas so Wissenschaftliches ist, was irgendwie so in die Richtung geht, oder nach einer fundierten Meinung sich anhören sollte, dann komme ich sowieso nicht glaubwürdig rüber. Also so ein bisschen dieses geschwächte Selbstbewusstsein,
ja.
das habe ich manchmal noch, weil ich muss aber sagen, ich finde gerade mich, also mir hat weniger das Studium daraus geholfen, so dieses Gefühl zu haben, so du hast eine Fachmeinung, ja, einerseits irgendwie ein bisschen, aber ich finde gerade das Podcasten hat mir hier wahnsinnig viel geholfen, weil ich plötzlich angefangen habe, eine Expertise in einem Bereich aufzuarbeiten und plötzlich werde ich so angeguckt und gefragt nach
ja.
oder so. Und das finde ich so wahnsinnig toll, weil ich plötzlich so das Gefühl habe, wow, du hast was geschafft und plötzlich gehörst du halt auch zu einer anderen Ebene von Menschen.
Also genau.
Du redest plötzlich mit Menschen, die irgendwie Journalisten sind oder die irgendwas im Kommunikationsbereich machen und du bist plötzlich fast wie gleichwertig oder bist gleichwertig. Und ich glaube, letztendlich ist es weniger so dieses, dass du tatsächlich so einen Widerstand fühlst von diesen Menschen, so dass du eher in deinem eigenen Kopf denkst, so, aber ich habe doch nur eine Ausbildung, ich bin doch nicht nur eine Realschülerin.
Ja.
Also es ist so ein bisschen wie das waren immer so Menschen, die standen für mich so weit oben und so als unantastbar. Und ich meine, ich habe in der Universitätsbibliothek gearbeitet. Ich habe diese Leute quasi bedient.
Ja.
An der Ausleihtheke. Dementsprechend war es so, ich habe sie immer vor mir gehabt. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich da irgendwann mal so quasi die Seite wechsle und irgendwann mal so dastehe und sage, okay, jetzt hast du dann bald einen Abschluss. Du machst was, wo du echt langsam gut wirst und so weiter. Und wenn du was erzählst, dann ist das auch wert. Dann ist es nicht nur jemand, der vor sich hin plappert. Und ja, es ist schon krass. Aber es ist etwas, was du vielleicht gerade, weil ich aus dem Hintergrund komme, wo das halt eher wo eigentlich niemand wirklich eine Fachkraft in dem Sinne ist, die auf die zugegangen wird und gesagt wird, hey, kannst du mir einen Tipp geben oder so. Oder ein Spezialist in dem Falle. So eine Familie kommen, wo es halt einfach eher Arbeiter gab, wo halt einfach Arbeiten verrichtet wurden nach Vorgabe. Vielleicht ist es wirklich dieses Hindernis noch ein anderes als jemand, der sagt, hey, meine Mutter, mein Vater ist Ingenieur oder so und leitet eine Firma, ne, wo das vielleicht selbstverständlicher weitergegeben kann. Wird, dass man dieses Ziel erreichen kann.
Ja, ich fand das total interessant, was du gerade übers Podcasten gesagt hast, weil das geht mir exakt genauso. Also ich merke eben durch die Rückmeldung von anderen Podcastern, aber auch von HörerInnen, dass ich mittlerweile als jemand wahrgenommen werde, der eben oder die Expertise hat in diesem Gebiet. Also dass ich sozusagen die Psychologin bin, die über Filme spricht, so zum Beispiel. Und das gibt mir...
Aber das ist doch cool.
Ja, das ist total cool. Also das gibt mir auch total viel Selbstbewusstsein, weil dadurch wird halt gespiegelt, okay, du kommst so an, wie du auch rüberkommen möchtest, offenbar. Und ich glaube, der Grund, warum ich das im Studium nicht so hatte und jetzt, wo ich auch wirklich so mein eigenes Forschungsgebiet habe, da wird es auch immer deutlicher, dass das so mein Ding ist und dass ich da auch als Expertin wahrgenommen werde. Aber im Studium war das eben, glaube ich, nicht der Fall, weil da ja alle Studierende mehr oder weniger auf einem Level waren. Also da hast du dich halt mit den anderen Studierenden verglichen und konntest noch nicht so wirklich sagen, ja, das ist aber ein Ding, da kenne ich mich besser aus, weil irgendwie hat jeder dasselbe gelernt.
Genau, und das ist deine Nische nicht.
Genau, und dadurch war da die Gefahr sozusagen auch noch größer aufzufallen durch etwas, was man dann eben nicht weiß.
Ja, das kenne ich total. Also ich bin in meinem Studiengang der Leiter, wurde quasi vermarktet, so was bisschen crossmedialer Studiengang ist, aber hauptsächlich auf Videoproduktion, also wirklich der quasi, du filmst das Zeugs, du schneidest das Zeugs und so weiter und eigentlich heißt das Konzeption und Produktion und Konzeption wird nicht gelernt letztendlich, sondern machst einfach und hauptsächlich schneiden und hauptsächlich produzieren.
Ja.
Und ich bin da immer wieder einfach so das Gefühl von ich bin da vollkommen fehl am Platz mit meinem eher journalistischen Ader, mit dieser konzeptionellen Ader, zu dem mal der Studiengang zum Beispiel Podcasts überhaupt nicht kennen will, das Medienstudiengang. Also der so Podcast habe ich zweimal in meinem Studiengang jetzt gehört.
Okay.
Sport, dann mehr auch nicht mehr. Es gibt Podcasts, okay, weiter. Also es ist tatsächlich so, dass ich kenne dieses Gefühl von so ein bisschen Wertlosigkeit,
ja.
Also das Gefühl von wegen, du bist einfach schlechter oder du kannst einfach nicht mithalten und so weiter. Und ich finde es eigentlich so wichtig und ich finde das so schön, dass mir genau das Podcasten genau das Gegenteil eigentlich beigebracht hat, dass du, deswegen finde ich ja Podcasten eigentlich auch so interessant, weil du wirklich diesen Boost geben kann, wo du sagen kannst, hey, du kannst da auch etwas entwickeln, du kannst da ein Skill entwickeln, was wirklich was wert ist. Und nicht nur quasi innerhalb dieser kleinen Box, wo du dich angeblich drin befinden sollst und bewegen sollst, nur da kannst du was erreichen, sondern das finde ich jetzt eigentlich auch, was ich in meinem Studium letztendlich sagen muss, was mir jetzt eigentlich weitergebracht hat, ist, ja, okay, ich habe jetzt ein Studium, ich habe bald einen Bachelorabschluss und so weiter, ich habe einen Hochschulabschluss, aber ich weiß zum Beispiel, ich werde nicht in der Branche, der klassischen Produktionsbranche nicht arbeiten wollen, weil mir das einfach nicht meins ist, es ist nicht meine Stärke, mir gefällt die Atmosphäre auch nicht, es hat sehr viel von einem Haifischbecken leider. Und aber was mir mein Studiengang so gezeigt hat, dass ich auch über diese Box hinaus quasi, ich kann in diese Box was erreichen, ich kann da meine Formalitäten abhaken, meinen Bachelor erreichen, aber ich kann über diese Box hinaus auch noch was erreichen. Und ich muss nicht nur quasi, wenn ich in der Box nicht funktioniere, wenn ich nicht in diesem Viereck funktioniere und die besten Noten mache und der beste gefilmte Film mache, dann bin ich nichts wert. Sondern das Podcast hat mir gezeigt, du kannst auch noch was wert sein außerhalb dieser Box. Und ich finde, das ist eine wirklich eine Erfahrung, wo ich sagen muss, ich bin so dankbar, dass ich sie machen konnte, weil ich hätte mir zwar das Studium an sich sparen können, weil ich werde vermutlich jetzt wieder in meinem normalen Job dann arbeiten, nebenbei halt meine Podcasts vorantreiben als Freiberuflichkeit, aber es hat halt mir als Lebenserfahrung gezeigt, so, Alter, du kannst studieren, du kannst einen Bachelor erreichen, auch als jemand, der wirklich mal eine 5 in Mathe hatte, also der mal eine 2 war, also der wirklich schlecht war. Und du kannst da wirklich hingehen und was erreichen und du kannst auch darüber hinaus dich auch noch profilieren. Und ich möchte das nicht missen. Also ich glaube, ich wäre nie dahin gekommen, ich wäre auch nie die Person geworden, die gesagt hätte, hey, ich setze mich vor ein Mikrofon, ich mache das zu meiner Freiberuflichkeit, weil es mir so scheiße Spaß macht und weil ich darin auch mein Können habe, wenn ich nicht diesen Schritt durchlaufen habe. Also ja.
Ja, tolles Schlusswort. Jetzt sind wir doch wieder beim Podcasten gelandet, thematisch. Julius, gibt's noch was du hinzufügen möchtest?
Nein, nö. Also ich habe ja jetzt nicht so diese krasse Erfahrung gemacht wie ihr.
Weil du ja auch nicht so lange studiert hast, ne?
Genau, also ich muss ja sagen, ich habe ja irgendwann auch abgebrochen. Lag jetzt aber nicht daran, dass ich die Unterstützung nicht bekommen habe von meiner Familie oder so oder von dem Umfeld. Es lag jetzt auch nicht daran, dass es den Umstand geschuldet ist, was ihr jetzt so erklärt habt. Es hatte andere Hintergründe gehabt. Aber was wollte ich eigentlich sagen?
Aber ich glaube, dass Podcasting Selbstbewusstsein gibt, das kannst du auch.
Das stimmt, ja, genau. Also, weil man dann doch Dinge entdeckt, die man gut kann, weil im Studio habe ich auch oft gemerkt, so, da habe ich mich auch oft so minderwertig gefühlt. So. Ich dachte immer so, alle anderen sind besser als ich. Ich bin eh hier immer so derjenige, der nichts checkt. Und obwohl ich auch meine Stärken da hatte, die ich dann auch einsetzen konnte. Das war aber auch so praktischer Natur eher so. Und das kann ich auch zum Beispiel beim Podcasting ja auch machen. Ne? Da kann ich das halt umsetzen. Ne? Ja, und das hat mir auch gezeigt, ne, dass ich in gewissen Dingen auch sehr gut sein kann. Ja, und das finde ich auch wichtig. Also, dass man auch Feedback bekommt. Ne? Ja. Das bekommt man ja beim Podcasting dann auch, Feedback von den HörerInnen. Ja, und das finde ich auch unglaublich wichtig, sowas, was man oft beim Studium so vermissen lässt. Also da ist man ja auch oft unter sich so, ne? Dann man bekommt das nur durch Noten meistens honoriert, aber Feedback an sich bekommt man eher selten, ne? Weil man auch so, die Profs sind doch recht distanziert. Ja,
absolut.
Ja, ich würde sagen, dann haben wir es für heute, oder?
Ja, dann haben wir es heute.
Genau. Ich fand es ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Also vielen Dank, dass du da warst, dass du das Thema mitgebracht hast. Und ich fand das.
Danke, dass ich kommen durfte.
Auf jeden Fall. Ich fand das total schön, dass wir da so viele Parallelen haben und sich unsere Erfahrungen so gleichen, obwohl wir ja auch komplett andere Studiengänge so durchlaufen haben.
Finde ich auch sehr interessant und zeigt eigentlich, dass wir viel mehr auch noch darüber reden müssen, ne? Weil jeder so denkt, so, du bist in deiner eigenen Welt und du bist minder wert, du kannst irgendwas nicht, aber in Wirklichkeit viel mehr das auch noch und eigentlich müsste man sich dann zusammenschließen und sagen, hey, zusammen kriegen wir es besser hin.
Hm. genau.
Ja.
Ich will noch ganz kurz auf die Initiative arbeiterkind.de hinweisen, weil das ist eben genau aus den ganzen Gründen entstanden, die wir jetzt besprochen haben, dass eben Arbeiterkinder finanziell oftmals schlechter dastehen, aber eben auch diese Probleme haben mit der Familie, dass sie oftmals nicht versteht, warum will sie jetzt überhaupt studieren. Und das verlinken wir in den Shownotes, wer da irgendwie Interesse hat, ja, das vielleicht mal für eigene Verwandte oder so ja, mitzudenken, dass es da diese Unterstützung gibt, der findet da auf jeden Fall einen Anlaufpunkt. Genau. Lara, wenn man dir irgendwie schreiben möchte, wie kann man dich erreichen?
Ja, also wenn man mir schreiben will, also ich habe eine Homepage, da findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Ihr könnt aber auch direkt mir schreiben, eine E-Mail-Adresse schreiben. Das wäre hallo@larastuder.de oder ich bin auf Twitter aktiv. Googelt mal nach Lara Studer, das solltet ihr finden, oder Auslandschweizerin, weil der Handle ist ein bisschen komplizierter. Aber man kann mich auf jeden Fall anreden, auch wenn ihr irgendwie Fragen habt zu dem Thema, auch zum Beispiel zweiter Bildungsweg, Gymnasium und so weiter, weil ich genau weiß, dass es relativ wenige Leute gibt, die damit offen rumlaufen. Einfach nur raus damit. Ich versuche gerne, alle Dinge, die ich beantworten kann, irgendwie zu beantworten.
Sehr schön. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Natürlich.
Genau. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.